ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
NATO gibt 10-mal mehr aus für die Streitkräfte als Russland. ORF-Legende Peter Niedetzki ist tot. Am Mikrofon Daniela Nicolai. Die NATO ist Russland militärisch weit überlegen, das zeigt eine Studie im Auftrag von Greenpeace. Lediglich bei Atomwaffen herrscht Parität. Die NATO-Staaten geben 10-mal so viel Geld für ihre Streitkräfte aus wie Russland. Lorenz Wildner mit den Details.
Laut der Studie gibt die NATO derzeit knapp 1,2 Billionen US-Dollar für ihre Streitkräfte aus. Russland investiert lediglich 127 Milliarden. Bei Großwaffensystemen übertrifft das Verteidigungsbündnis Russland demnach mindestens dreifach. So besitzt die NATO etwa mehr als 5.400 Kampfflugzeuge, Russland hingegen nur etwas mehr als 1.000. Die Studie zeigt zudem, dass Russland in vielen Waffenbereichen einen erheblichen technologischen Rückstand auf die NATO hat, der kaum innerhalb eines Jahrzehnts aufzuholen ist. Die NATO-Staaten dominieren zudem den weltweiten Rüstungsmarkt mit mehr als 70% des Gesamtumsatzes.
Der Kreml dementiert ein Telefonat mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Laut einem Bericht der Washington Post sollen Trump und der russische Präsident Putin nur einen Tag nach Feststehen des Wahlausgangs in den USA miteinander telefoniert haben. Es gab kein Gespräch, sagt dazu heute der Sprecher der russischen Regierung, Peskov. Trump brüstet sich immer wieder damit, dass er den Ukraine-Krieg mit nur einem Telefonat beenden will. Der langjährige ORF-Reporter Peter Niedetzki ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das Fernsehpublikum kennt ihn vor allem aus seiner Tätigkeit bei Aktenzeichen XY ungelöst. Neben seiner journalistischen Aufgabe engagierte sich Niedetzki für den Reitsport. Ein Nachruf von Gerhard Eisinger.
Peter Niedetzki ist wohl vielen noch aus der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst bekannt. Mehr als 30 Jahre war Niedetzki für den ORF ab 1972 Leiter des Aufnahmestudios in Wien. 1969 war er Co-Kommentator der Übertragung der ersten Mondlandung. Weiters war der am 5. Juni 1940 in Wien geborene Journalist im ORF langjähriger Teletextchef. Jahrelang veranstaltete Niedetzki auch das Fest der Pferde in der Wiener Stadthalle und fungierte als Präsident des Landesfachverbandes für Reiten und Fahren in Niederösterreich sowie Bundesreferent für Springreiten im Bundesfachverband für Reiten und Fahren in Österreich. Peter Niedetzkis Tochter Katharina ist mit Karl Nehammer verheiratet.
In der Steiermark ist ein 10-jähriges Mädchen auf einem Indoor-Spielplatz schwer verletzt worden. Das Kind war von einem Trampolin geschleudert worden und erlitt beim Aufprall auf dem Boden schwere Kopfverletzungen. Nach Angaben der Polizei befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 6 Jugendliche gleichzeitig auf dem Luftkissen. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Zum Wetter.
Im Großteil Österreichs bleibt es trüb durch Nebel oder Hochnebel. Oberhalb von 800 bis 1200 Meter Höhe und auch in einigen Alpentälern scheint dagegen meist die Sonne. Die Temperaturen erreichen 0 bis 6 mit Sonne bis zu 10 Grad. Ganz im Westen ziehen aber allmählich Wolken auf und in der kommenden Nacht wird es in Vorarlberg und Teil Nordtirols vorübergehend regnen, oberhalb von 900 bis 1400 Meter schneien. Morgen im Bergland schon bald wieder überwiegend sonnig, im Flach- und Hügelland lockern Nebel und Hochnebel dagegen nur stellenweise auf. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
13.04 Uhr ist das Gleiche, ist die Radio Salzburg. Verkehrsinformation mit einer aktuellen Meldung für die A10, die Tauernautobahn Richtung Salzburg. Im Tauerntunnel ist wegen eines defekten Lastwagens der rechte Fahrstreifen gesperrt. Und einen Baustellenhinweis gibt es für die B311, die Pinzgauer Straße bei Schwarzach. Der Schönbergtunnel ist dort wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird lokal umgeleitet. Wir wünschen weiterhin gute und vor allem auch sichere Fahrt mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg. Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Andreas Landrock.
Es ist Montag, der 11.11., Faschingsbeginn heute und es ist gleichzeitig auch der Tag danach gewissermaßen. Alles Essig mit dem Essling, eine Jahrhundertchance hätte er werden sollen, ein Milliardenloch hätte er sein können, geworden ist es tatsächlich. Ich glaube, man kann sagen, der Bauchfleck des Jahrzehnts. Wir wollen heute ausdrücklich nicht noch einmal im Detail alle Vor- und Nachteile dieses Projekts diskutieren. Das haben wir in den vergangenen Wochen, Monaten und sogar Jahren schon sehr ausführlich getan. Aber worüber wir heute ein bisschen reden, sind die Hintergründe des gestrigen Tages, auch die Folgen, auch die politischen Folgen natürlich. Und darum, darüber, was ist Ihre Meinung zu diesem Abstimmungsergebnis? Warum ist das alles so ausgegangen? Warum haben Gemeinden, die vom S-Link eigentlich gar nicht betroffen gewesen wären, mit großer Mehrheit dafür gestimmt und andere, die eigentlich davon profitieren hätten sollen, genauso deutlich dagegen? Was bedeutet das jetzt auch für diejenigen politischen Kräfte, die sich ganz vehement für diesen S-Link ausgesprochen haben? Und vor allem, wie soll es jetzt weitergehen in der Salzburger Verkehrspolitik? Unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Rufen Sie uns an unter 0662 823 823 oder schreiben Sie uns unter mittagszeit@orf.at.
Und wir haben wie immer fachkundige Gäste bei uns ins Radio Salzburg Mittagszeitstudio eingeladen. Ich begrüße sehr herzlich den Salzburger Politikwissenschaftler Armin Mühlböck. Herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf eine spannende Stunde.
Und an seiner Seite sitzt unser ORF Salzburg-Chefredakteur Gerd Schneider. Herzlich willkommen im Studio.
Eine schöne Mittagsstunde.
Ich meine, bei solchen Abstimmungen kann man natürlich immer zuerst einmal die Frage stellen, warum ist es denn so ausgegangen? Vielleicht schauen wir uns dann später auch noch ein bisschen die eine oder andere Gemeinde an. Aber ich frage zuerst einmal den Politikwissenschaftler. Es gibt so zwei Theorien. Die einen sagen, naja, das ist halt ausgegangen, wer davon profitieren würde. Die anderen sagen, naja, wer halt vielleicht auch Nachteile gehabt hätte. Und dann gibt es auch noch immer die Frage der politischen Präferenzen. Haben Sie ein bisschen einen Einblick, was denn so die Hauptmotivationen waren für das Abstimmungsverhalten gestern?
Ja, schauen wir uns ein paar Trends an. Zunächst einmal die Ablehnung, die war am stärksten entlang der Trassengemeinden Salzburgstadt, Anif, Hallein, auch Oberalm. Am stärksten war die Befürwortung im Flachgau, in Flachgauer Gemeinden. Wenn wir das ein bisschen auseinanderhalten, warum die möglichen Belastungen im Hinblick, speziell was die Bauphase betrifft, sind natürlich entlang der Trassengemeinden am stärksten. Im Flachgau wird man von einer Bauphase nicht so viel spüren. Da überwiegen wahrscheinlich die Vorteilsüberlegungen bei der Abstimmung. Hingegen in Tennengau und in der Stadt Salzburg haben eher die Nachteilsüberlegungen überwogen, denke ich mal. Ja. Hinzu kommt, und das ist, denke ich, auch kein unwichtiger Punkt, die Beteiligung war in der Stadt Salzburg und im Tennengau überdurchschnittlich und im Flachgau unterdurchschnittlich. Das heißt für mich auch, dass es einen leichten Trend dahin gibt, dass die Gegner des Projekts wohl leichter mobilisierbar waren als die Befürworter.
Mhm. Gerd Schneider, ist das ein überraschender Befund, wenn wir uns unsere eigene Arbeit anschauen, auch wie wir in den letzten Wochen und Monaten darüber berichtet haben. Die Gegner waren sehr aktiv, auch mit ihren Kampagnen. Trotzdem natürlich haben die Befürworter auch bei uns eine große Rolle gespielt. Am Ende heißt es dann aber, die Gegner haben besser mobilisiert. Überraschend?
Nein, ich habe da ein Schlüsselerlebnis im Kopf. Das war unsere Premiere zur neuen Reihe Ein Ort am Wort. Mhm. Ich war ja dort und habe mir das ganz bewusst sehr genau angesehen, was dort abläuft. Und es war dort ganz klar abzulesen, dass die Gegner dort ganz einfach lauter waren als die Befürworter und die waren eben verhaltener.
Und auch buchstäblich lauter.
Und auch buchstäblich lauter im wahrsten Sinn des Wortes. Und das ist für mich auch nicht überraschend gewesen, dass das dort so stattgefunden hat, weil es ist ja im Grunde genommen egal, welche Abstimmung man im Vorfeld in den vergangenen Jahren verfolgt hat, nicht nur in Salzburg. Gegner haben ihre Argumente und diese werden ganz einfach auch berechtigt laut vorgetragen. Mhm. Da wird's für Befürworter natürlich auch dementsprechend schwer.
Mhm. Es war ja zum Teil zumindest der Eindruck entstanden, dass das Ganze auch so ein bisschen eine parteipolitische Auseinandersetzung werden könnte. Armin Mühlböck, wir hatten ja die Gegner vor allem und in erster Linie bei der SPÖ, bei den Sozialdemokraten verortet, also sowohl im Land als auch in der Stadt. Die Befürworter waren eher so der Bereich Grüne und Landesregierungskoalition. Spiegelt sich das auch in der Abstimmung wieder? Wie ist da auch Ihre Einsicht, quasi Ihre Forschungseinsicht? Hat das eine Rolle gespielt bei der Abstimmung?
Ja, tatsächlich gab es ja schon die Befürwortung auf breiter Basis. Also fast alle Parteien haben sich ja pro S-Link ausgesprochen. mit Ausnahme der SPÖ. Ja. Also insofern war da schon eine breite Unterstützung da. Ich habe mir das gestern noch angeschaut und die Gemeindeergebnisse in puncto Abstimmung korreliert mit den Kräfteverhältnissen in den jeweiligen Gemeinden. Da gibt's keinen Zusammenhang. Das heißt, eine Abstimmung entlang der Parteilinie ist jetzt nicht festzustellen.
Heißt aber, sowohl Gegner als auch Befürworter jenseits aller Parteigrenzen hüben wie drüben.
Genau, genau.
Wir haben einen Anrufer in der Leitung, den Herrn Christoph Steiner aus der Stadt Salzburg. Herzlich willkommen in der Mittagszeit, Herr Steiner.
Ja, schönen guten Nachmittag. Ich bin von der Initiative Stopp U-Bahn und ich habe jetzt gleich ein paar Sachen hier aufgegriffen. Mhm. Ich möchte erstens mal sagen, wir, weil das gerade jetzt das Thema war, wir sind in unseren Gruppen, wir sind ja mehrere, Pro Natur, Altstadt retten und so weiter, wir sind wirklich absolut überparteilich und das sieht man auch, wir haben aus allen Lagern, also das sind ja keine Parteipolitiker, zumindest die meisten davon, Personen dabei gehabt, von links bis rechts, also vom Wahlverhalten meine ich jetzt. Also das ist wirklich eine breite Bürgerbewegung und zu dem ganzen Thema ein Ort am Wort, da war halt das Problem, dass der Herr Greinmeister sehr polarisiert, wenn da jetzt der Herr Knittel dort gestanden wäre, dann hätten wir das ganze Problem wahrscheinlich gar nicht gehabt. Mhm. Und wir als Gegner, wir sind Kritiker, wir sind nicht unversöhnlich und gegenüber den Befürwortern, ganz im Gegenteil, wir sind hart in der Sache, in den Argumenten, aber ich zum Beispiel in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe viele Leute, die auch dafür sind. Ich habe auch zum Beispiel die Familie Mackinger in diesem Kreis und Familie Hartinger, die ja extremste Proponenten waren und wir reden ganz sachlich miteinander hinter den Kulissen, auch mit dem Herrn Ferrer, mit dem ich inzwischen per Du sogar bin, gibt es abseits der Medienaustausch und also so unversöhnlich läuft das gar nicht. Wir sind halt hart in den Argumenten und ich möchte auch noch was zu der Demokratie sagen, direkte, indirekte Demokratie. Mhm. Natürlich wäre es Aufgabe der der Politiker zu entscheiden, aber für mich war das Schlüsselerlebnis einer Stadtpolitikerin, die gesagt hat, das müssen wir alles den Experten überlassen. Da hat bei mir irgendwie, haben die Alarmglocken geschrillt. Ich habe mich dann in meinem Bekannten- und Freundeskreis umgehört. Da sind auch einige in der Politik für verschiedene Parteien. Und bin darauf gekommen, dass die eigentlich sich in diese ganze Sache kaum einlesen. Also eigentlich vom Bauakt zum Beispiel hat keiner davon was gelesen. Und da hakt's, glaube ich, wenn wir jetzt das Gefühl gehabt hätten, da die beschäftigen sich damit, dann hätte es wahrscheinlich auch schon ganz anders ausgeschaut. Aber irgendwie waren wir verloren. Wir haben uns da reingeackert in diesen fast 8000-seitigen Bauakt. Und wenn wir ein Argument geliefert haben, warum das nicht gebaut werden soll, dann ist man einfach ohne schlüssige Gegenargumente über das Ganze hinweggegangen. Und vielleicht auch noch ein Aspekt. Bei der Abstimmung gestern hat jeder Einzelne in der Stadt eigentlich so rund über 75 bis 150.000 Euro abgestimmt. Also wenn ich diese 3 Milliarden, die sicher kosten wird, oder wenn es doppelt so teuer wird, 6 Milliarden, wenn ich das durchdividiere durch die abstimmende Bevölkerung in der Stadt, und die waren ja hauptsächlich jetzt dafür, also die hätten ja den Ausschlag im Endeffekt gegeben, dann komme ich auf einen Wert von 70 bis 150.000 Euro. Also ich finde, in dem Fall ist direkte Demokratie schon auch angebracht, weil da geht es ja nicht um irgendeinen kleinen Kreisverkehr, wo es wahrscheinlich keinen Sinn macht, sondern ein Projekt.
Ein riesiges Zukunftsprojekt.
Genau, was uns für Jahre belastet, sowohl von den Baustellen her als auch im Budget.
Herr Steiner, vielen lieben Dank für Ihren Anruf. Schönen Nachmittag noch. Herr Steiner hat sich jetzt darauf bezogen, dass man sich immer auf Experten sozusagen ein bisschen aus seiner Sicht offenbar ausgeredet hat. Ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, und das möchte ich auch noch einmal den Politikwissenschaftler fragen. Wir haben ja in vielen politischen Diskussionen, nicht nur in Österreich, auch in Europa in den letzten Jahren das Wort alternativlos gehört. Man hat oft so ein bisschen den Eindruck, das wird gebracht und benutzt, wenn man sozusagen einen gewissen Druck aufbauen will, nur der Druck wendet sich dann oft so ein bisschen in die Gegenrichtung, hat man den Eindruck. Als würden da gerade, wenn man das Wort alternativlos hört, als Wähler oder Wählerin, die Nerven immer noch dünner und die Haut noch dünner. Ist das tatsächlich so, dass man da dann auch eine gewisse Kritik hervorruft, allein durch so eine Diktion?
Ja, alternativlos. Politik beziehungsweise Demokratie lebt ja von der Debatte, lebt ja von der Argumentation von unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichen Haltungen, unterschiedlichen Zugängen, das Aufwerfen von Pro- und Kontra-Argumenten, um dann letztlich zu einer Entscheidung zu kommen, die jetzt als optimal erscheint. Wenn etwas als alternativlos bezeichnet wird, dann fehlt freilich diese Debatte zwischen Möglichkeiten, die man ansteuern kann. Aber was ein wesentlicher Punkt ist im Hinblick auf direkte Demokratie und wenn wir diese Volksbefragung gleich hernehmen, die kann schon auch dazu führen, dass die Politik unter Druck gerät. Mhm. Unter Druck gerät, zu argumentieren, wieso man etwas möchte. Oder auf der anderen Seite, warum man es eben nicht möchte. Ja? Argumente aufzubereiten, Argumente zu vertiefen und vor allen Dingen Argumente verständlich zu machen, so dass eine Abstimmung möglich ist. Das ist ein möglicher positiver Effekt von direktdemokratischen Elementen. Gleichzeitig mit einer Möglichkeit der Erhöhung der Akzeptanz für eben solche Großprojekte, so eine Befragung positiv ausgeht.
Die Sache hat natürlich immer ein bisschen zwei Seiten, diese Medaille. Gerd Schneider, es wird ja oft in der Diskussion gesagt, wir brauchen mehr direkte Demokratie. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt ein bisschen anschaue, was für Mails uns unsere Hörer in der letzten Viertelstunde geschrieben haben, da liest man auch immer wieder so Sätze wie, die Politik braucht mehr Mut, die Politik sollte mehr selber entscheiden, gerade bei solchen zukunftsweisenden Dingen. In welche Richtung tendiert da das Pendel hin? Mehr selber entscheiden lassen die Politik oder die Bevölkerung mehr mitbestimmen lassen, auch wenn es dann vielleicht so ausgeht wie gestern?
Also mehr direkte Demokratie war ja auch schon in der Vergangenheit ein oft artikulierter Wunsch. Ich weiß jetzt nicht, ob man damit Entscheidungen ganz einfach beliebig oft delegiert an die Bevölkerung. Das ist ein bisschen ganz einfach das Schweizer Modell, wobei das eine ganz andere Geschichte in der Schweiz hat und ob man das sozusagen auf unser System draufsetzen kann, wo man ja gewohnt ist, dass man von der Politik Entscheidungen bekommt, weiß ich jetzt nicht, ob das so wahnsinnig gut funktioniert bei jeder größeren Entscheidung. Mhm. Ich kann jetzt, muss es denn ein Programmtipp loswerden. Mhm. Wir haben nämlich morgen einen Kollegen aus Wien hier zu Gast in Salzburg, der für Report eine Geschichte dreht und genau dieser Frage nachgeht, inwieweit direkte Demokratie großen Infrastrukturprojekten im Weg steht. Wir werden da auch einen Auszug daraus morgen in Salzburg heute haben und auch natürlich dann im Report um 21 Uhr. Also die Frage ist schon interessant und natürlich wird sie auch in Zukunft interessant sein, wenn bei wahnsinnig vielen Projekten, die jetzt anstehen, ganz einfach die Politik hergeht und sagt, wir fragen die Leute zuerst.
Und man muss sagen, wir haben ja in Salzburg hier durchaus einige Erfahrungen. Wir können uns erinnern an eine Befragung über eine Olympiabewerbung, deren Ergebnis de facto ignoriert wurde. Wir können uns erinnern, ein Stadion, ein Museum auf dem Berg ist ohne Befragung gebaut worden. Die ÖVP ist daraufhin abgestraft worden bei der folgenden Wahl. Und dann haben wir noch dieses Garagenprojekt, das wir vor ein paar Jahren auch nicht umgesetzt haben aufgrund einer solchen Befragung. Wir haben einen Hörer, beziehungsweise Verzeihung, eine Hörerin in der Leitung, die Frau Anna Müller, ebenfalls aus der Stadt Salzburg. Herzlich willkommen, Frau Müller.
Ja, grüß Gott. Ich wollte nur sagen, mein Argument ist, warum ich dagegen gestimmt habe, weil eigentlich, mir haben die Bilder sehr gestört, die immer gezeigt wurden. Oben Bäume, Wiese, unten die U-Bahn. Und in Wirklichkeit wird sie dann so ausschauen, dass einfach mehr Platz für Autos geschafft würde. Mhm. Das war mein Problem.
Und die Idee, die sozusagen dahinter gestanden ist, dass man sozusagen Autofahrten sich ja vielleicht sogar sparen kann, wenn es diesen S-Link gibt, diese Bahn, das hat Sie nicht überzeugt?
Nein, das glaube ich nicht, weil es wird einfach noch bequemer für Autos.
Alles klar. Vielen lieben Dank, Frau Müller. Dankeschön. Liebe Grüße. Dann haben wir als nächstes in der Leitung den Herrn Hermann Epphardt, ebenfalls aus der Stadt Salzburg. Grüß Gott, Herr Epphardt.
Ja, grüß Gott, Herrn und schönen Nachmittag allen Zuhörern. Was wie juckt, und zwar ist das, wir haben in Salzburg schon mal abgestimmt über den Essling. Und dann hat es geheißen, nein. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sagen wir ganz Salzburg, vielleicht kommt dann ein Ja raus. Mhm. Und da muss ich aber sagen, sicher, die Politik kann nicht, wenn was baut wird, ihre Bürger fragen. Ja? Aber bei so einem Milliardenobjekt, wo man nicht einmal gewusst hat, wie viel vom Bahnhof bis zu einer Bödestrecke kostet, muss ich sagen, da hätten auch schon die Bürger fragen können, bevor wir die ganzen Bohrungen gemacht haben. Jetzt voriges Jahr haben wir gefragt, jetzt haben wir wieder die Bohrungen gemacht, das kostet ja alles so Geld, das bringt ja nicht ins Griff genommen, das Geld. Mhm. Das müssten auch alles mir zahlen.
Dankeschön.
Und darum muss ich sagen, so wie Thomas Münzberg Garage und oder dieses, da hätte man viel früher fangen können, bevor man mal Geld investiert.
Alles klar. Dankeschön, Herr Eppert. Liebe Grüße. Danke. Schönen Nachmittag. Frage nach dem Zeitpunkt der Abstimmung, Gerd Schneider. Natürlich hat man da schon sehr viel investiert. Es gibt eine Projektgesellschaft. Man hat nicht nur Bohrungen gemacht, sondern wirklich tatsächlich buchstäblich zig Millionen investiert. War die Abstimmung eine Spur zu spät?
Ich weiß nicht, ob sie zu spät war. Ich kann dem Argument von Stefan Schnöll, das er gestern geäußert hat, man muss ja mal beginnen, sozusagen Dinge einzurichten, Dinge zu planen, etwas vorzusondieren, bevor man dann überhaupt sagt, ja, es ist möglich, wollt ihr das haben? Schon auch eine gewisse Planung vorantreiben und die kostet eben Geld. Ich bin jetzt ehrlich gesagt viel mehr gespannt, ob uns, das ist auch gestern bei den Pressekonferenzen rausgekommen, dieses Geld tatsächlich zugutekommt, das hier investiert wurde. Wie gesagt, wir reden hier von 20 Millionen Euro, auch kein Pappenstiel an Steuergeld, das hier bereits versenkt wurde. Wie sehr uns das jetzt zugutekommt bei der Planung, die ja angekündigt ist für den Plan B, von dem noch niemand wirklich weiß, wie er im Detail aussieht. Da ist von dichteren Bustakten die Rede, von weniger Autos in der Stadt, neuen U-Buslinien, wahrscheinlich auch neuen Busspuren. Ich weiß es nicht genau, weiß niemand ganz genau.
Hat das, Armin Mühlbeck hat es zuerst gesagt, Wahlen, politische Diskussionen, Auseinandersetzungen leben immer davon, dass man verschiedene Konzepte gegeneinander abwägen kann, verschiedene Meinungen. Hat das auch den Gegnern ein bisschen in die Hände gespielt, Gerd Schneider, dass man immer so klar gesagt hat von politischer Seite, es gibt keinen Plan B, so als dürfte es keinen geben?
Diese Alternativlosigkeit, die wir zuerst schon angesprochen haben, ganz sicher, weil man hat ja immer behauptet, es wurden schon 12 oder 14, ich weiß das jetzt nicht mehr auswendig ganz genau, Varianten geprüft, die laut Experten nicht in Frage kommen, und es wurde immer nur dieses eine Projekt unter der Erde verfolgt. Kann natürlich sein, dass das den Gegnern in die Hände gespielt hat, keine Frage.
Wir haben aus der Stadt Salzburg den Herrn Wolfgang Fuchs in der Leitung. Herzlich willkommen, Herr Fuchs.
Grüß euch, schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Ich möchte jetzt bitte einmal ohne fachliche Expertisen und wie auch immer komplizierte Reaktionen sagen, nämlich aus dem von der Meinung von einem Normalbürger. Wir müssen uns immer eins vorstellen, dass es viele Leute gibt, die einer Arbeit nachgehen und die nicht viel Zeit haben, dass sie da jetzt fachlich irgendwie informieren. Fakt ist, dass man das Ganze so derartig verwirrend gemacht hat, dass sich der Mensch gesagt hat, was ist denn da eigentlich los? Zuerst der Abstimmung, dann nach der Abstimmung, wenn sich ja jeder bitte erinnern kann, wo eine Schister grün und ein Dankel KPÖ noch dagegen. Dann ist die Schubumkehr von denen gekommen. Auf einmal sind die dafür. Das haben viele nicht verstanden. Und vor allem eins, diese ganzen Variationen, was da gekommen sind, zuerst Verlängerung bis Mirabell, dann die da bis Nantal, dann eine ganze U-Bahn bis Hallein, dann nach da nicht erst in Nantal wieder außer nach der Alpenstraßen. Erstes Bild, zwei Schienen rechts, zwei Straßen, Spuren links. Dann, das Gleise tun wir in der Mitte und links und rechts zwei Spuren. Und dann ist einer draufgekommen, dass es eigentlich eine Stichelbahn gibt. Die bauen wir jetzt auch noch ganz kurz rein. Die würde es sowieso nicht mehr geben, wenn der Stichel nicht finanziert hätte die letzten Jahrzehnte. Und dann ist noch einer von der Werbung und Marketing, der ist link wahrscheinlich draufgekommen, dass man zur Messe auch noch was bauen sollte. Und diese ganze Verwirrung, muss ich ganz ehrlich sagen, hat dann einer gesagt, jetzt wird's zu, die Leute kommen nicht mehr mit, machen wir doch eine Mobilitätslösung. Super, alles mit Zukunft und so. Und der Herr Schnell hat das dann in einem großen Umfang beschrieben und die Menschen haben sich dann gesagt, also die 2,2 Milliarden, was er stabil genannt hat, haben es dann die letzten 1,5 Wochen vor der Abstimmung nur auf 3 Milliarden gemacht. Da haben viele Menschen gewusst. Jetzt ist es aber wirklich zu verwirrend und ich komme nicht mehr mit und ich lasse mich auf das einfach nicht mehr ein. Und diese ganze Rederei, muss ich sagen, geht jetzt noch weiter, weil mir hat das gestern richtig geschreckt, wenn ein Landeshauptmann sagt, derzeit ist es nicht realisierbar und ein Schnell auch so sich nicht richtig geoutet hat, was das bedeutet. Nein, er hält nicht mehr auf die Schienen. Das heißt, im Endeffekt, irgendwann möchte man schon mal bauen. Und entweder man macht eine Abstimmung für alle oder man macht es für gar keinen. Und es gehört eine Regel gemacht, dass eine Investitionssumme in diesem Land, was Salzburg betrifft, ob 1 Million aufwärts einfach das Volk gefragt werden sollte. Der Wuss ist wieder was anderes.
Alles klar.
Weil das ist einfach zu viel Geld und das kann nicht sein, dass eine Regierung über 2-3 Generationen zum Zahlen bestimmt.
Alles klar. Dankeschön, Herr Fuchs. Liebe Grüße. Schönen Nachmittag. Ja, was er angesprochen hat, ist natürlich schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir haben angefangen mit einer U-Bahn. Das hat dann nicht mehr U-Bahn heißen sollen, sondern unterirdische Lokalbahnverlängerung. Das hat dann auch wiederum nicht mehr heißen sollen. Dann hieß es S-Link. Und dann sind diese ganzen anderen Nebenprojekte dazugekommen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, die der Herr Fuchs jetzt auch angesprochen hat. Armin Mühlböck, zu viel auf einmal, zu viele Dinge miteinander vermischt, vermanschgert, wie man das so schön im Volksmund sagt.
Ja, das ist mit Sicherheit ein Punkt. Ich muss aber kurz eine Lanze brechen, und zwar für große Infrastrukturprojekte, die notwendigerweise mit Unsicherheiten verbunden sind, die notwendigerweise mit Risiken verbunden sind. Das darf man auch nicht vergessen. Darüber hinaus die Komplexität so großer Projekte muss man auch ansprechen. Es sind ja viele Bereiche angesprochen, wenn es um so große Projekte geht. Wirtschaft, Verkehr, Umwelt, Finanzen, die noch dazu eng miteinander verwoben sind und Wechselwirkungen haben.
Mitunter auch einander widersprechen kann. Das kann ja auch
keine
noch dazu
Frage.
Kommen. Ja.
Und oft auch für Experten schwer durchschaubar sind. Normalbürger, Bürgerinnen haben auch schwer Zugang zu diesen Informationen, um das bewerten zu können. Was wir auch nicht vergessen dürfen, so Großprojekte lösen ja oft direkt Emotionen aus. Emotionen, die unmittelbar mit der Jetzt-Situation verbunden sind und nicht mit möglichen Entwicklungen in der Zukunft. Und es besteht die Gefahr, dass diese emotionalen Bewertungen leicht das Ganze überdecken und längerfristige rationale Kosten-Nutzen-Überlegungen ins Hintertreffen geraten.
Und dass dieses Projekt emotional sozusagen die Leute auslöst, triggert, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, das haben wir, glaube ich, erlebt. Das kann man auch durchaus feststellen bei einem kurzen Blick hier in unsere E-Mail-Ordner, die hier zu dieser Sendung eingehen. Wir hatten hier vor allem in erster Linie Anrufer aus der Stadt, aber die E-Mails, die kommen aus Bruck und aus Dorfgastein und solchen Regionen, die also gar nicht unmittelbar betroffen sind von dem Projekt. Wir reden heute über diese S-Link-Abstimmung, was dabei gestern rausgekommen ist, was auch die möglichen Folgen sind. Wir wollen in der zweiten halben Stunde noch ein bisschen über die Motivationen reden. Wir haben es schon angedeutet, ein paar sind relativ eindeutig feststellbar, auch aus politikwissenschaftlicher Sicht. Ein paar Gemeindeergebnisse sind doch zumindest ein bisschen seltsam auf den ersten Blick, denen wollen wir nachher noch auf den Grund gehen. Und die zweite Frage ist natürlich schon auch ein bisschen die Frage nach den politischen Folgen. Immerhin hat es da einen gegeben, der die Speerspitze dieses S-Link-Projekts war. Wie geht es mit dem weiter? Wie geht es auch mit seiner ÖVP und dieser Verkehrspolitik, immerhin der führenden Landesregierungspartei? Wie geht es damit weiter? Auch das reden wir heute noch in der Radio Salzburg Mittagszeit.
Ihre Meinung ist gefragt. 0662 823 823 oder mittagszeit@orf.at. Heart and not the chin band.
Radio Salzburg, die Nachrichten.
Am Mikrofon Georg Hummer. Im Staatssenat soll heute Nachmittag das Budget der Landeshauptstadt für das kommende Jahr beschlossen werden. Nach dem Aus für das S-Link-Projekt stehen nun 10 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Verkehrs- und Planungsstadträtin Anna Schister von der Bürgerliste fordert, dieses Geld in den öffentlichen Verkehr zu investieren, während Bürgermeister Bernhard Auinger von der SPÖ nur die Hälfte der Summe dafür einplanen will. Ob sich Schister damit durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Am Salzburger Landesgericht muss sich heute ein bereits vorbestrafter Sexualtäter verantworten. Er soll erneut eine Frau angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft verlangt seine Rückkehr in die geschlossene Psychiatrie. Als möglichen Rückfallstäter droht ihm sogar eine besonders strenge Strafe, berichtet Jörg Eisenberger.
Nach dem ersten sexuellen Übergriff vor einigen Jahren war der 42 Jahre alte Einheimische längere Zeit in der Psychiatrie. Doch das scheint wenig genützt zu haben, denn er sei immer noch psychisch krank und gefährlich, sagen Gutachter. Jedenfalls soll er vor knapp einem Jahr eine stark betrunkene Frau nach einem Disco-Besuch zu sich nach Hause in der Stadt Salzburg genommen haben. Dort soll er die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Wehrlose sexuell bedrängt haben, so sehr, dass sie ein Trauma erlitten habe, das einer schweren Körperverletzung gleichkommt. Und weil er ein einschlägig Vorbestrafter ist, drohen ihm bei einem Schuldspruch nicht nur bis zu 15 Jahre, sondern gar bis zu 20 Jahre Haft. Doch der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Die Frau sei nicht wehrlos gewesen, sagt er, sei freiwillig mitgegangen und habe alles freiwillig mitgemacht. Wem die Richter glauben, wird sich zeigen. Dies ebenso bei einem anderen Zwischenfall, als er zwei andere Frauen gehindert haben soll, seine Wohnung zu verlassen. Zumindest gibt der Angeklagte zu, vor den Schlafzimmerfenstern mehrerer wiederum anderer Frauen sexuelle Handlungen an sich selbst durchgeführt zu haben. Übermorgen Mittwoch soll das Urteil über den fünffach Vorbestraften gesprochen werden.
In Salzburg-Liefering ist laut Polizei ein Elektroscooterfahrer verletzt worden. Der 27-jährige Marokkaner war an einem parkenden Auto vorbeigefahren, als der Lenker die Tür plötzlich öffnete. Der Elektroscooterfahrer ist gegen die Tür geprallt und schwer gestürzt. Er wurde vom Roten Kreuz ins Uniklinikum gebracht. Ein Blick aufs Wetter noch: nur in den Tauerntälern und im Lungau ist der Himmel heute klar und sonnig. Sonst kann sich der Hochnebel allenfalls allmählich lichten. Im Flachgau bleibt es dagegen den ganzen Tag trüb. Aktuell hat es in Zell am See und Lofer 3, in der Stadt Salzburg 5 Grad, Bad Gastein meldet 6, Grimmel 7, Mariapfarr 8 Grad, in Radstadt werden 9 Grad gemessen. Morgen Dienstag beginnt der Tag wiederum meist trüb. Erst morgen Nachmittag kann sich der Hochnebel vor allem in den Gebirgsgauen lichten und die Sonne zum Vorschein kommen lassen. Die Temperaturen reichen dann bis zu 8 Grad.
13.33 Uhr, hier ist die Radio Salzburg. Verkehrsinformation: nach wie vor steht im Tauerntunnel Richtung Salzburg ein defekter Lastwagen. Deshalb ist dort auch immer noch die rechte Fahrspur gesperrt. Und ein Baustellenhinweis gibt es für die B311, die Pinzgauer Straße bei Schwarzach. Der Schönbergtunnel ist dort wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird lokal umgeleitet. Wir wünschen weiterhin gute und vor allem auch sichere Fahrt mit Radio Salzburg.
Radio Salzburg. Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Andreas Landrock.
Und wir reden am Tag danach, auch in der zweiten halben Stunde dieser Radio Salzburg Mittagszeit, über den S-Link, dieses Abstimmungsergebnis, dieses Ergebnis der Volksbefragung gestern am Sonntag, ist bekanntlich negativ ausgegangen gegen dieses Großprojekt mit allen seinen Nebengeräuschen, die da sonst noch mit dabei waren am Verkehrskonzept, von der Stiegelbahn bis zur Messebahn und was da sonst noch alles diskutiert worden ist. Wir reden heute darüber, was sind die Gründe dafür, wem nutzt das, wem schadet das und wie geht's weiter im Salzburger Verkehr?
Rufen Sie uns an unter 0662 823 823 oder schreiben Sie uns unter mittagszeit@of.at.
Und ich sage nochmal herzlich willkommen meinen Gästen, dem Politikwissenschaftler Armin Mühlböck und ORF Salzburg-Chefredakteur Gerd Schneider, noch einmal willkommen im Studio. Und während die Nachrichten gelaufen sind, haben natürlich hier bei uns weiterhin die Telefone geklingelt. Ich möchte gleich ein paar Hörer mal als erstes dran nehmen. Ich habe den Herrn Josef Weiser in der Leitung. Den werden manche vielleicht noch kennen, namentlich. Der war nämlich selber mal in der Stadtpolitik. Herzlich willkommen, Herr Weiser.
Ihr Ingenieur Josef Weiser.
Grüß Gott.
Ich war von 1977 bis 82 Gemeinderat und habe in den Ausschüssen, in denen ich war, festgestellt, dass wir damals nur Tropfen auf dem heißen Stein gemacht haben, wenn wir für den Busverkehr und für den Radverkehr gearbeitet haben. Und habe mir einen Eisenbahn- und Verkehrstechniker geholt und gebeten, er möchte mit mir ein Projekt wieder machen für die Wiedererrichtung der Lokalbahn. Und seitdem kämpfe ich dafür, weil ich der Meinung bin, dass wir in den Stauzeiten in der Früh, Mittag und Abend, aber auch dann, wenn unsere Gäste bei Regentagen aus dem Flachgau, aus dem Tenningau hereinkommen und unsere Stadt besuchen wollen, ein Verkehrsmittel brauchen, das möglich ist, dass tatsächlich Autofahrer freiwillig auf das Auto verzichten und mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt im Zuge dieser Abstimmung einen Vorwurf an die Medien. Seit 1981 kämpfe ich damit, dass die Leute das Zeug U-Bahn nennen. Eine U-Bahn ist etwas, was unabhängig ist, weil sie eine 10.000 Volt Seitenstromschiene hat und daher nie mehr wieder mit einer Straße oder einem Weg kreuzen kann. Also das ist U-Bahn. Und leider verwenden der ORF immer wieder nur das Wort U-Bahn in der ganzen, auch am letzten Tag vor der Abstimmung. Und das war also ganz sicher negativ beeinflussend für den Gedanken. Und außerdem wird nicht zugehorcht, wenn unsere Techniker, und geplant wird ja seit 35 Jahren oder länger, immer wieder gesagt haben, dass das alles beherrschbar ist, was wir hier im Untergrund in Salzburg haben.
Was wir ja aber durchaus häufig gehört haben, auch in unserer eigenen Berichterstattung, ist das ja immer wieder zur Sprache gekommen, dass es also hier durchaus Fachleute gibt, die der Meinung sind, das ist alles kein Problem.
Ja, und die Gegner dieses Projekts haben vorwiegend mit Angstmache agiert. Und das ist natürlich ziemlich schlechte Geschichte, weil man dann mit Sachargumenten die Menschen nicht mehr erreicht.
Alles klar.
Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass das die einzige Möglichkeit ist. Und ich möchte auch sagen, dass es was bringt. Meine Aktionsgemeinschaft Rote Elektrische, ich bin ursprünglich der Sprecher gewesen von Rettet die Rote Elektrische, hat also Klagsdrohungen bekommen, weil wir gesagt haben, es muss das Land Salzburg die Bahn von Bürmus nach Trimmelkamm kaufen. Und das rechnet sich. Mhm. Es hat sich gerechnet. Der Herr Mackinger hat dann mit seinem Verkehrsdirektor...
Das ist jetzt, Herr Weiser, wenn ich da nur ganz kurz unterbrechen darf, das geht jetzt eventuell ein bisschen zu stark in Details eines anderen Themas. Aber ich glaube, zwei wesentliche Dinge sind da jetzt, glaube ich, schon einmal zur Sprache gekommen, nämlich die Motivation, die hier auch angesprochen worden ist. Und der Herr Weiser hat da zwei interessante Thesen aufgebracht. Das erste ist einmal, es könnte am Namen U-Bahn gelegen sein, dass hier da eine Stimmung auch vielleicht ein bisschen ungünstig, aus seiner Sicht ungünstig gekippt ist. Ich frage jetzt beide Herren Gern Schneider und Armin Mühlböck. Das Wort U-Bahn ist aufgetaucht, natürlich, weil man in einem allgemeinen Sprachgebrauch oft mit einer Bahn, die unterirdisch fährt, das ist ja der Name U-Bahn, halt das identifiziert. Aber hat das tatsächlich so einen intensiven Einfluss aufs Ergebnis gehabt, wie der Josef Weiser vermutet, Armin Mühlböck?
Ja, ich bin Politikwissenschaftler, das kann ich jetzt schwer beurteilen. Nur eins, Sprache erzeugt natürlich Bilder, das ist klar. Und die können jetzt positiv oder negativ besetzt sein. U-Bahnen gibt's aber in allen möglichen Städten. Und mit U-Bahnen können Menschen eigentlich schon umgehen, denke ich. Ein Tunnel, so könnte man es auch bezeichnen. Ja, wie gesagt, da tut mir etwas schwer, das zu beantworten. Aber U-Bahn, denke ich jetzt, dass nicht der Begriff ist, der jetzt nur negativ besetzt ist.
Gerd Schneider, womit der Josef Weiser sicher recht hat, ist, dass in der Berichterstattung ja nicht nur bei uns hier im ORF, sondern generell auch der Salzburger Medien, das sich so ein bisschen gewandelt hat. Die U-Bahn war am Anfang als Begriff häufiger da, ist dann immer mehr abgelöst worden, auch durch die Begriffe, die ja letzten Endes von den Befürwortern eingeführt worden sind, Beispiel Essling. Trotzdem auch hier die Frage, ist die U-Bahn als Begriff so negativ gesehen worden, dass es einen Einfluss haben könnte auf das Ergebnis? Wie ist da die Einschätzung?
Also meine persönliche Einschätzung ist, dass der Begriff U-Bahn nicht ausschlaggebend war für das Endergebnis, wie es jetzt rausgekommen ist, und auch nicht für die Stimmung. Weil ich gehe davon aus, dass die meisten Salzburgerinnen und Salzburger aus diversen Städten besuchen, dann braucht man gar nicht weit fahren, bis München beispielsweise oder in Hamburg, wo auch immer, S-Bahnen, U-Bahnen, Wien. Wien, warum muss ich eigentlich immer ins Ausland? Wien, sag jetzt einmal, in Wien ist es ja ein bisschen nachweislich vorteilhaft, dort nicht mit dem Auto hinzufahren, weil es ganz einfach keine Parkplätze in der Stadt gibt oder sind teure Parkgaragen. Und jeder weiß, dass er binnen 10 Minuten mit der U4 in die Stadt kommt, sage ich jetzt einmal als regelmäßiger Wien-Besucher. Aber ich glaube nicht, dass der Begriff U-Bahn abschreckend ist an sich. Also mit dem kann wirklich jeder umgehen. Ich glaube eher, dass es die existenziellen Fragen waren, die hier zur Sprache gebracht wurden von betroffenen Betrieben, von einer Geschäftszeile beim Nelböck-Viadukt in der Nähe des Bahnhofs, das abgerissen hätte werden müssen, Umsatzeinbußen, von denen Geschäftsleute gesprochen haben, Absenkungen von Altstadthäusern, die auch von Fachleuten untermauert, wenn ich den Begriff jetzt verwenden darf, wurden. Also das waren schon echte Ängste, die hier, wie gesagt, bis an die Existenzangst heran hier ventiliert wurden, ganz einfach.
Stichwort Ängste, auch die Frage möchte ich jetzt noch gerne an den Politikwissenschaftler weiterreichen, weil der Josef Weiser hier etwas gerade vorhin gesagt hat, was man oft hört nach solchen Abstimmungen und vor allem auch oft hört von denen, die sozusagen auf der unterlegenen Seite gekämpft haben, nämlich hier hätte die Angstmache gewonnen gegen Sachargumente. Ist es tatsächlich so?
Eingangs habe ich erwähnt, dass es einen Trend gibt, dass bei so großen Infrastrukturprojekten und wenn es zu Befragungen kommt, dass die Gegner leichter zu mobilisieren sind. Mhm. Jetzt kann ich das vielleicht ein bisschen näher ausführen. Und zwar deswegen, weil mit so Großprojekten sehr viele Bereiche angesprochen werden. Verkehr, Wirtschaft, Umwelt, Finanzen. Aber dazu auch höchst persönliche Bereiche, die gerade erwähnt wurden. Mein Wirtschaftsbetrieb, mein Gebäude, mein Grundstück. Das liefert eine breite Palette an möglichen Ansatzpunkten für Bedenken, für Kritik. Mhm. Hinzu kommt, dass mögliche negative Effekte, wie sie gerade erwähnt wurden, sehr konkret benennbar sind und auch präsent sind. Während hingegen mögliche positive Effekte eher vage sind, breiter gestreut sind und noch dazu in einer durchaus fernen Zukunft liegen, die unbestimmt ist. Und das hilft auch wieder eher den Gegnern bei der Mobilisierung.
Gemäß dem alten Churchill-Wort, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Wir haben in der ersten halben Stunde schon einmal kurz auch ein bisschen über Motivationen gesprochen. Die möglichen negativen Folgen waren sicher ein Punkt. Bereiche, Gemeinden, auch Stadtteile in der Stadt, die unmittelbar von einer Bautätigkeit betroffen gewesen wären, haben deutlich mehr dagegen gestimmt. Politische Präferenzen, parteipolitisch haben wir schon gehört, haben eher keine Rolle gespielt. Trotzdem, was auffällt, ist, dass es ein paar etwas irritierende, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, Gemeindeergebnisse gibt. Wir haben hier eine ganz, ganz starke Zustimmung im Flachgau generell, aber auch in Gemeinden wie Strobl und St. Gilgen, wo der Essling gar nicht einmal in der Nähe gefahren wäre. Auch im Tennengau gibt es eine starke Zustimmung, in Annaberg, in Abtenau. Wie erklärt sich sowas? Gibt es dafür eine Erklärung oder sind wir da wieder auf der emotionalen Ebene?
Jetzt müssen wir spekulieren, keine Frage. Da müsste man sich das spezifische Ergebnis vor Ort in der Gemeinde einfach näher anschauen, um sichere Aussagen treffen zu können. Aber ein Versuch. Ein Versuch, zunächst einmal die Gemeinden, die Sie jetzt erwähnt haben, die liegen relativ weit weg von der Landeshauptstadt. Menschen, die in diesen Gemeinden wohnen, sind wahrscheinlich Pendler, Pendlerinnen in die Landeshauptstadt beziehungsweise in den Speckgürtel der Landeshauptstadt. Für die ist eine Erreichbarkeit dieses Zentralraums natürlich besonders wichtig und eine effiziente Erreichbarkeit. Das heißt, hier stimmt man vielleicht mit einer positiven Erwartung im Hinblick auf die Effekte dann eher dafür als dagegen. Und zudem sind in diesen Gemeinden, die erwähnt wurden, die negativen, unmittelbar direkt negativen Auswirkungen einer Bauphase wahrscheinlich nicht so spürbar. Ja. Das war jetzt nur ein Versuch, das einzuordnen.
Wir haben zum Thema negativ und positiv ein E-Mail bekommen von einem Hörer, der sagt, er hört unsere Sendung jetzt schon eine Weile und hier ist viel von einem negativen Abstimmungsergebnis Prozess die Rede, sagt er, mir wäre es nicht so aufgefallen, aber es wird offenbar so empfunden. Und er sagt, so ein Ergebnis muss nicht unbedingt negativ sein, sondern ist auch eine Art Weckruf, über Alternativlösungen nachzudenken, die vielleicht kostengünstiger oder sinnvoller oder auch leichter realisierbar sind. Natürlich, ich glaube, so wird es auch von vielen aufgefasst. Wir haben wieder einen Anrufer in der Leitung, auch der kommt aus der Stadt Salzburg, und ich sage gleich ganz offen dazu, wir haben hier tatsächlich in den Leitungen vor allem Stadt Salzburger, das ist jetzt hier keine willkürliche Auswahl von uns, dass wir so irgendwie Bürmoser oder Pinzgauer außen vor lassen, sie rufen momentan einfach nicht an. Ich habe den Herrn Karl in der Leitung aus der Stadt Salzburg, herzlich willkommen in der Mittagszeit.
Vielen Dank, dass Sie mich dran nehmen. Ich komme aus der Stadt Salzburg, möchte zuerst noch Ihr Team begrüßen, ganz besonders den Herrn Gerd Schneider, wo ich ein großer Fan seiner Berichte, seiner unaufgeregten Darstellungen bin, und freue mich jedes Mal, wenn ich merke, dass er irgendwo ein Interview macht oder so. Das ist einmal für mich sehr was Positives.
Das freut mich, vielen Dank.
Dankeschön.
Bin jetzt direkt.
Zum Thema. Ich habe gestern dafür gestimmt, meine Frau auch. Was mich aber am meisten stört, ist, dass für diese Entscheidungen die Politik zuständig ist. Wir gehen doch Politiker wählen, die für uns Entscheidungen treffen, für unser Land, für unsere Zukunft. Und es kann ja nicht sein, dass speziell hier in Salzburg immer nur die Minderheiten bestimmen, wie es weitergehen soll, und die Politik immer wieder einknickt und sagt, machen wir halt dies oder stimmen wir halt so lange ab, bis es allen recht ist. Sie müssen Kante zeigen und müssen wirklich hinter dem stehen, was sie uns bei der Wahl versprechen, nämlich Entscheidungen für uns zu treffen. Das ist das Einzige, was mich stört, dass die Politik das sich so verbiegen lässt.
Alles klar,
das Dankeschön. Das war schon mein Beitrag. Ich bedanke mich und noch eine gute Sendung.
Super. Dankeschön. Dankeschön, Herr Karl. Liebe Dank. Grüße, danke. Schönen Nachmittag. Ja, dieses Konfliktthema, das hatten wir vorhin schon einmal, nämlich so die Frage, soll in einer repräsentativen Demokratie der Politiker oder die politischen Parteien, die hier Mehrheiten haben, das gefälligst selbst entscheiden, oder wie viel Mitsprache braucht man dann in einzelnen Fällen? Eine wirklich gute Lösung gibt es für das Problem wahrscheinlich nicht wirklich. Eine Hörerin habe ich auch wieder aus der Stadt Salzburg, die Frau Elvira Göbert. Herzlich willkommen, Frau Göbert.
Ja, grüß Gott, danke, dass Sie mich noch dran nehmen. Es sind ja schon viele Gründe gesagt worden, also ich war auch absolut gegen dieses Projekt. Und was mich am meisten befremdet hat, dass man diese großen Kosten eigentlich nicht wirklich absehen konnte. Mhm. Dass man eigentlich nur bis Mirabellplatz so ungefähr die Kosten benennen konnte, aber die Gesamtkosten nicht. Und ich bin also schon, lebe schon lange in Salzburg und weiß, um wie viel teurer dann der Bahnhof geworden ist oder der Bahnhofsvorplatz. Es haben alle Projekte weit die prognostizierten Kosten überstiegen. Mhm. Und ich finde es sehr, gerade in Zeiten, wir leben in einer Rezession, wir wissen nicht, wie es wirtschaftlich weitergeht, solche riesengroßen Milliardenprojekte zu beginnen, deren Kosten man nicht wirklich absehen kann. Und was mich am meisten befremdet hat, dass vor kurzem unser Landeshauptmann gesagt hat, wir müssen die Heizkostenzuschüsse für Mindestpensionisten und Mindestsicherungsempfänger kürzen. Die wurden um 2/3 gekürzt. Also für diese Menschen hat man kein Geld mehr, aber für sein großes Milliardenprojekt, da hat man Geld. Und das ist für mich war das Ganze, ganz ehrlich, auch ein politisches Prestigeprojekt. Und dass das einfach auch unglaublich von der Landesregierung jetzt forciert wurde und durchgedrückt werden sollte. Und da sollte man auch hinschauen, wie viel man wirklich damit den Menschen geholfen hätte.
Und damit, Frau Göbert, sage ich einmal vielen lieben Dank für Ihren Anruf, und damit geben Sie uns aber ein wichtiges Stichwort für einen Themenbereich, den wir jetzt noch vielleicht besprechen wollen in den letzten 10 Minuten. Sie haben gesagt, die Frau Göbert hat gesagt, das sei ein politisches Prestigeprojekt gewesen. Jetzt unabhängig davon, dass Prestigeprojekt ja oft so ein bisschen ein Kampfbegriff in der politischen Debatte ist. Aber eines steht ganz deutlich fest, dieser S-Link war sehr stark verknüpft mit einer Person, nämlich mit dem früheren Verkehrslandesrat. Jetzt ist er ja Landeshauptmann Stellvertreter, aber immer noch für den Verkehr zuständig, Stefan Schnöll. Das ist so weit gegangen, dass das ganze Projekt im Volksmund sogar schon den Scherznamen die Schnöllbahn bekommen hat. Er hat das immer wieder vorgestellt, auch immer wieder, ich erinnere mich an die Landtagswahl 2023, davor hoch und heilig versprochen, der Baubeginn wird sicher 2023 noch erfolgen. Da ist sich nicht ausgegangen, aber trotzdem diese politische Verknüpfung, auch diese Art schicksalhafte Verknüpfung, Armin Mühlböck, wird das in irgendeiner Form politische Folgen haben im Sinne einer Beschädigung? Wird das eine Hypothek sein für die weitere politische Karriere des Stefan Schnell oder wie ist das zu sehen?
Ja, David Ecker hat ja gemeint, er wäre angezählt. Mhm. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Freilich, Stefan Schnell war ein glühender Befürworter, ist ein glühender Befürworter des S-Link, keine Frage. Er hat auch gesagt, er wäre enttäuscht, keine Frage, natürlich, nona. Und er hätte sich ein Ja gewünscht. Aber was auch wichtig ist, es war nicht nur Stefan Schnöll, der Befürworter des Projektes war. Und es war nicht nur die ÖVP, die Befürworterin dieses Projektes war. Es waren nahezu alle Parteien dafür, bis auf die Sozialdemokratische Partei. Darüber hinaus, ich habe es heute schon erwähnt, die Abstimmung erfolgte nicht entlang der Parteilinien. Mhm. Unabhängig von der Stärke der Parteien in den Gemeinden beispielsweise, erfolgte ein Ja oder ein Nein. Und darüber hinaus darf man nicht vergessen, so direkt demokratische Elemente, eine Volksbefragung und auch das Ergebnis, das ist kein Misstrauensvotum gegenüber von Regierenden, also, sondern das ist eine Entscheidung in einer oder eine die Erhebung eines Stimmungsbildes in einer Sachfrage.
Sie würden es nicht als persönliche Niederlage für Stefan Schnell qualifizieren?
Ich würde es relativieren, in jedem Fall, und aufgrund der Argumente, die ich jetzt genannt habe.
Ja. Gerd Schneider, andere Frage ist natürlich ein bisschen die Verkehrspolitik der ÖVP insgesamt. Wir können uns alle erinnern oder auch nachschauen beim Blick in unsere Archive. Es hat zumindest zwei Gelegenheiten gegeben bei der Landtagswahl 2018 und vor allem auch bei der Gemeinderatswahl 2019, als die ÖVP in der Stadt das Verkehrsressort erobert hat. Da hat die Volkspartei für sich selber quasi die Marsch Richtung ausgegeben, wir müssen jetzt liefern. Das war sogar das Wortwörtliche, die Ansage, ja, wir müssen jetzt liefern in der Verkehrspolitik. Wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt sind 6 Jahre vergangen, Gerd Schneider, und man hat so ein bisschen das Gefühl, es sind relativ wenig Dinge übrig geblieben. Vielleicht kann man das 365-Euro-Ticket nennen oder den Kreisverkehr beim Haus der Natur in der Stadt Salzburg. Die großen Brocken sind gescheitert. Was macht das jetzt auch mit der Zukunft dieser schwarzen Verkehrspolitik?
Das wird spannend auf alle Fälle, weil, wie gesagt, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre lang, was ich hier tue. Und ich kann mich an keine Landtagswahl in der Vergangenheit beispielsweise erinnern und auch an keine Gemeinderatswahl in Wahrheit, bei der es nicht hauptsächlich um die beiden Themen Verkehr und Wohnen gegangen wäre. Das heißt, da hat's vor jeder Wahl und unmittelbar vor jeder Wahl Kritik gehagelt von allen Seiten, von allen Umweltorganisationen etc. etc. Und ich sage jetzt einmal ganz einfach aus der Sicht des Stefan Schnöll, dann geht man her, geht irgendwas Großes einmal an und dann wird's nichts. Also sprich, das ist schon auch schwierig, wenn man jetzt in der Situation des Stefan Schnöll ist. Wenn die SPÖ jetzt sagt, er ist angezählt, wird man warten müssen, ganz einfach bis zur nächsten Wahl oder bis der Landeshauptmann an ihn übergeben hat, was dann rauskommt, ob da etwas, wie man so schön sagt, bicken geblieben ist oder nicht. Aber für ihn wird sich jetzt wahrscheinlich schon die Frage stellen, wie bringen wir hier in diesem Land oder in dieser Stadt etwas weiter, was größer gedacht wird als ein Kreisverkehr.
Und vor allem, wenn man bei dieser Ansage bleibt, die ÖVP muss liefern, ist halt jetzt die große Frage, was?
Was, genau. Und da sind wir alle gespannt, was dieser Plan B jetzt tatsächlich wird. Angesagt ist ja, dass das eigentlich schon heute begonnen wird, darüber nachzudenken. angedacht ist, dass man das in Planungsgesellschaft, in der Planungsgesellschaft für den S-Link belässt, dort weiter planen lässt. Man wird jetzt ganz einfach sehen müssen, wie die Stadt und das Land bei diesem Thema zusammenfinden.
Interessant ist auch wieder bei unserem Blick, ich lese heute keine E-Mails in einzelnen Texten vor, weil es schon sehr viele sind, aber wenn ich mir das so ein bisschen durchgelesen habe, kommen natürlich auch zu dieser Frage viele Ideen und Vorschläge. Vieles davon kennt man, viele Menschen schreiben uns hier Dinge wie die Messebahn oder die Stiegelbahn kann man unabhängig von einem S-Link überlegen. Es kommen Dinge wieder ins Gespräch, die ja mittlerweile auch nicht zum ersten Mal in der Stadt Salzburg diskutiert werden. Ich erinnere an so Sachen wie eine Seilbahn in den innerstädtischen Bereich. Ich erinnere an Dinge wie eine Bad Ischlerbahn in irgendeiner Form wieder zu reaktivieren. Also das sind auch alles Dinge, die hier von unseren Hörern so ein bisschen überlegt und durchgedacht werden, was man da nicht alles machen könnte in der Zukunft. Eins darf man auch nicht vergessen, es ist in der Verkehrspolitik natürlich schon was ganz Wichtiges gelungen, nämlich zumindest beim Obus wieder zum 10-Minuten-Fahrplan zurückzukehren. Das war ja auch jahrelang keine ganz einfache Übung und im Gegenteil sogar mit ziemlichen Problemen verbunden. Wir kommen jetzt leider schon wieder an das Ende unserer Stunde. Wir hätten natürlich noch weit genug Hörer, die hier mitdiskutieren wollen für eine zweite Stunde, aber die haben wir heute leider nicht zur Verfügung. Wir müssen ans Ende kommen. Ich glaube, das Thema wird uns noch relativ viele Jahre lang beschäftigen. Gerd Schneider hat es gesagt, es kann sich niemand erinnern an eine Wahl, bei der Wohnen oder Verkehr keine wichtige Rolle oder die zentrale Rolle gespielt hätten. Und es wird wohl so sein, dass wir das auch noch in den nächsten Jahrzehnten so erleben werden müssen. Ich sage vielen lieben Dank unseren Gästen Armin Mühlböck und Gerd Schneider.
Sehr gerne.
Wir bleiben natürlich auch im ORF mit unserer Berichterstattung an diesen Themen dran und sind alle miteinander sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich sage danke fürs Zuhören, danke für Interesse, wünsche noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.
It's just one more day. No one said there would be rain again. I won't blame it on myself. Yeah, I'll blame it on the weatherman. Get away for a
Salzburg-Milchgeld zurückwochen schmeckt's gleich doppelt so gut. Einfach Salzburg-Milchprodukte genießen und 20% des Einkaufswerts zurückholen. Gewinnen Sie zusätzlich mit etwas Glück tolle Preise oder einen Familienskiurlaub im Großalltal. Machen Sie jetzt mit auf milch.com. Salzburgmilch, die Premium-Milchmacher.
ORF, Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Ein Jagdfoto bringt den Tiroler SPÖ-Chef Dornauer unter Druck. Die Kryptowährung Bitcoin erreicht eine neue Rekordmarke. Am Mikrofon Daniela Nicolai. Tirols Landeshauptmann Stellvertreter Georg Dornauer von der SPÖ ist wegen eines Jagdausflugs mit René Benko in die Kritik geraten. Die Kronenzeitung veröffentlichte heute ein entsprechendes Foto samt erlegter Beute. Gegen Dornauer besteht eigentlich ein Waffenverbot. Benedikt Kapferer berichtet.
Ein geschossener Hirsch mit vier stolz posierenden Personen in Jagdkleidung. Zwei davon sind René Benko und Georg Dornauer. Das Foto liegt der Kronenzeitung vor und sorgt heute für Verwunderung. Immerhin unterliegt Dornauer einem aufrechten Waffenverbot. Gemeinsam mit Benko war der Tiroler SPÖ-Chef in der Steiermark auf der Pirsch. Dornauer bestätigt den Jagdausflug. Er selbst habe aber nicht geschossen, heißt es im Bericht der Krone. Das Foto spricht aber eine andere Sprache. Auf seinem Hut trägt Dornauer einen kleinen Zweig, einen sogenannten Beutebruch, in der Jagdwelt als Symbol für den Schützen bekannt. Wann genau der Ausflug stattgefunden hat, ist noch unklar. Gegenüber dem ORF Tirol kündigt Dornauer für den Nachmittag eine Stellungnahme an. Auch die ÖVP will mit dem Landeshauptmann-Stellvertreter ein klärendes Gespräch führen.
Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump hat eine weitere wichtige Personalentscheidung getroffen. Der ehemalige Leiter der Einwanderungsbehörde, Tom Homan, soll neuer Grenzschutzbeauftragter werden. Homan gilt als Hardliner und soll die von Trump angekündigte Massenabschiebung illegaler Migranten umsetzen. Der Wahlsieg von Donald Trump beflügelt auch die Kryptowährung Bitcoin. In Asien hat sie erstmals kurzzeitig den Wert von 81.000 US-Dollar überschritten. Volker Obermeier mit Einzelheiten.
Donald Trump hatte angekündigt, die USA zum Kryptozentrum des Planeten zu machen. Anleger wetten darauf, dass er Wort hält. Besonders kräftig gewinnt derzeit die älteste und bekannteste digitale Einheit Bitcoin. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um mehr als 65% gestiegen. Auch andere Kryptowährungen profitieren von der Entwicklung und mit ihnen jene Plattformen, auf denen sie gehandelt werden. Der Markt reagiert auf den deutlichen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl und auf den Erfolg der Republikaner. Die Investoren und Handelsplätze erwarten, dass die